Deutschland hat gewählt. Und obwohl die Union die stärkste Kraft im neuen Bundestag ist, fühlt sie sich nicht so richtig wie ein Gewinner an. Denn die einzige echte Chance, um zu regieren, haben CDU und CSU in einer Koalition mit der SPD. Gemeinsame Schnittmengen mit den Sozialdemokraten zu finden, ist nach dem teils harten Wahlkampf schwierig geworden. Der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz aber hat sich festgelegt, bis Ostern soll die neue Regierung stehen. Eine langwierige Koalitionsverhandlung kann sich Deutschland eh nicht leisten. Die Tektonik der internationalen Politik verschiebt sich rasant, mit spürbaren Folgen für Deutschland und Europa. Wie kann die Koalition schnell zusammenfinden? Was bedeutet das politische Vakuum für Wirtschaft und pharmazeutische Industrie? Und was muss eine neue Bundesregierung als erstes anpacken? Darüber diskutieren wir heute in diesem Podcast.
Makroskop. Wirtschaftspolitische Einblicke aus Industrie, Forschung und Gesellschaft. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Makroskop. Mein Name ist Philipp Eins. Schon in der letzten Episode haben wir über die Krise der deutschen Wirtschaft gesprochen und heute kommt noch eine Krise obendrauf, nämlich die Regierungsbildung in angespannten politischen Zeiten. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der einen Ausweg kennt, zum Beispiel mein Co-Host, Dr. Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus.
Hallo Philipp.
Ja, also ich habe am Wahlabend stundenlang Prognosen geschaut, Livestreams, Hochrechnungen. Also irgendwann war ich da völlig irre im Kopf. Wie ging es dir?
Ja, man hat ein bisschen gebannt geschaut, wie sich die Mehrheitsverhältnisse und vor allen Dingen auch die Frage entwickeln, wer kommt eigentlich in den Bundestag, weil das doch darüber entschieden hat, ob man ein Zweierbündnis machen kann zwischen der CDU und der SPD oder ob man wieder, oder ein Dreierbündnis in dem Fall sogar mit der CSU noch an Bord. Oder ob
die nehmen wir noch als Extrapartei mit rein.
Genau, die haben immer eine bayerische Perspektive oder ob es eben dann noch eine weitere Partei braucht. Und ich glaube, das ist in dem Fall ein positiver Aspekt, dass wir in der Mehrheitsbildung klarer sind und die Möglichkeit eben haben, zwischen drei Parteien oder zwei Parteien dann eben ein Bündnis zu schließen. Jetzt müssen die natürlich übereinkommen und vernünftige Pläne vorlegen, wie sie dieses Land wieder flott machen.
Ja, so kleinere Parteien sind an der 5%-Hürde gescheitert, das BSW beispielsweise, auch die FDP. Dennoch, der Wahlkampf, der war ja ziemlich hart in der Sache, auch im Ton. Kannst du dir vorstellen, dass das noch eine stabile Bundesregierung wird?
Ja, also Politik lebt ja vom Kompromiss und dass man sich in der Sache hart auseinandersetzt, da muss man dann professionell genug sein und sagen, diese Auseinandersetzung ist geführt, die Positionen sind ausgetauscht, die Bevölkerung hat gewählt und die Stimmen sind verteilt. Jetzt ist der Auftrag eben, diese Positionen wieder zu vereinen und eine Koalition zu finden, die dann eben Kompromisse findet. Und diese Kompromissfähigkeit, an der ist die Ampelkoalition gescheitert. Das war eben nicht möglich, in dieser Konstellation Kompromisse zu finden. Und daraus sollte man lernen und genau das wieder in den Vordergrund stellen und genau überlegen, an welchen Stellen kann ich meinem Koalitionspartner auch mal etwas lassen und an welchen Stellen muss ich eigentlich mein eigenes Profil schärfen.
Dann schauen wir doch mal genau diese möglichen Kompromisse an, aber auch, wo es vielleicht hakt zwischen CDU, CSU auf der einen Seite und SPD auf der anderen.
Die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD haben unmittelbar nach der Bundestagswahl begonnen. Bereits 5 Tage nach der Wahl trafen sich die Parteien zu ersten Sondierungsgesprächen. Dabei wurden Gemeinsamkeiten zwischen den Parteien deutlich, aber auch Unterschiede. Verteidigungsausgaben. CDU und CSU setzen sich für eine Erhöhung des Verteidigungsetats ein, um die Bundeswehr zu stärken und internationale Verpflichtungen zu erfüllen. SPD und Union erkennen die Notwendigkeit an, die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands zu verbessern, wobei die SPD auf eine ausgewogene Finanzierung achtet. Finanzpolitik und Schuldenbremse. Während die Union traditionell an der Schuldenbremse festhält und eine strikte Haushaltsdisziplin favorisiert, plädiert die SPD für eine flexiblere Handhabung, insbesondere um Investitionen in Infrastruktur und Digitalisierung zu ermöglichen. Bürgergeld. CDU und CSU wollen das Bürgergeld durch eine neue Grundsicherung ersetzen. Totalverweigerer, die jegliche Zusammenarbeit bei der Jobsuche ablehnen, sollen keine Bezüge mehr erhalten. Die SPD hält dagegen am Bürgergeld fest. Sie will aber stärker kontrollieren, ob Arbeitsangebote auch wahrgenommen werden. Migration. Als einer der schwierigsten Punkte gilt die Forderung von CDU-Chef Friedrich Merz, an Deutschlands Grenzen Asylsuchende zurückzuweisen. Dies hält die SPD bisher für nicht vereinbar mit dem Grundgesetz und dem EU-Recht. Einig sind sich CDU, CSU und SPD allerdings darin, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland wettbewerbsfähig bleiben muss, insbesondere durch Investitionen in Forschung und Innovation.
Das war ein kurzer Überblick zu Gemeinsamkeiten und Streitpunkten zwischen den möglichen Koalitionspartnern. Immerhin, an einem starken Wirtschaftsstandort Deutschland, da sind alle Parteien interessiert. Wo kommen Sie jetzt aber dort, also die drei Parteien, auf einen gemeinsamen Nenner, gerade in der Wirtschaftspolitik?
Das ist eine Herausforderung. Ich glaube, die außenpolitische und geopolitische Lage hilft dort an der Stelle, etwas über den Schatten zu springen. Die Situation hat sich in den letzten Wochen erheblich verändert. Wir sehen, dass die USA sich anders in der Welt positionieren, als wir das eigentlich gewohnt waren. Der Partner über dem Atlantik scheint nicht mehr in der Form verlässlich zu sein. Und das wird einige Lösungswege, denke ich, abkürzen. Man wird im Augenblick darüber sprechen, was die großen Linien sein können, wie man eben die Wirtschaft und die Industrie vor allen Dingen auch vor Trumpschen Zoll-Einflussnahmen schützen kann, wie man eben ein positives Bild auch des Standorts zeichnen kann, sodass Investitionen auch hierher fließen. Das wird jetzt Priorität genießen und da wird man das ein oder andere, was einen dann vielleicht unterschieden hat, hinten anstellen. Und da gibt es durchaus die Möglichkeit, eben auch Kompromisse zu finden. Soweit lagen da die Programme, wenn man sie bei Lichte betrachtet, auch gar nicht auseinander. Also beide Parteien haben gesagt, wir wollen die Investitionstätigkeit ankurbeln. Die einen haben gesagt, wir machen das über Steuersenkungen. Die anderen haben gesagt, wir machen das über Steuergutschriften. Als Ökonom sage ich, naja, es ist nicht so ganz groß, der Unterschied zu erkennen. Die Wirkungsweise ist schon unterschiedlich. Es gibt gewisse Vorzüge, wenn man über solche Steuererstattungen geht. Aber im Kern ist man sich ja einig, dass es mehr Investitionen braucht. Da zum Beispiel, denke ich, kommt man schnell überein. Interessant wird die Frage, wie man sich bei der Finanzierung dann einig wird.
Das ist genau der Punkt, ne? Es kostet halt eben Geld zu investieren und das muss ja irgendwo herkommen. Und da sind ja die Ideen doch recht unterschiedlich, oder?
Die Ideen sind da sehr unterschiedlich. Das Konzept der CDU war, sagen wir mal, sehr optimistisch formuliert, indem man gesagt hat, unsere Impulse reichen, für mehr Wachstum zu sorgen und das wiederum refinanziert die Ausgaben, die wir dafür in die Hand nehmen wollen. Das war eigentlich allen Beteiligten klar, dass das diese Rechnung so nicht aufgeht. Und jetzt spricht man auch vor dem Hintergrund der neuen Lage in der Außenpolitik nochmal über ganz andere Finanzierungsmöglichkeiten, die bislang von der Union auch ausgeschlossen wurden. Unter Hochdruck wird jetzt darüber diskutiert, wie man die Schuldenbremse reformiert, im Zweifel sogar noch mit dem alten Bundestag, ob man Sondervermögen auflegen soll, die Investitionstätigkeit anschieben und entsprechend auch Freiräume an anderer Stelle schaffen. Also man arbeitet jetzt an diesen finanzpolitischen Rahmenbedingungen, um überhaupt eine Grundlage für gestaltende Politik zu haben. Und das ist jetzt auch der richtige Weg. Also man muss jetzt einmal klar werden, wie man die Vorhaben der nächsten 4 Jahre finanziert. Und dann kann man die Ausgestaltung besprechen. Grundsätzlich muss man eben erstmal anerkennen, dass es Bedarfe gibt. Und dann hat man die Größenordnung, den Rahmen abgesteckt und dann kann man ausgestalten, wie man das macht.
Jetzt können wir natürlich nicht hinter verschlossene Türen blicken und auch nicht reinhorchen, was da los ist. Aber man kriegt ja so Stück für Stück mit, ne? Die Union arbeitet eher an einem neuen Sondervermögen, an einem erweiterten Sondervermögen, so Stand heute. Mit der SPD ist das denn eine Möglichkeit zu sagen, na, einerseits wir verändern die Schuldenbremse nicht, auf der anderen Seite machen wir es dann so hintenrum?
Ja, es gibt an der Stelle so ein paar Dinge, die man da mitdenken muss. Das eine ist, die Schuldenbremse zu reformieren, das innerhalb von 2 Wochen einfach mal so zu machen, ist auch schon ein ganz schöner Ritt. Auch alleine deshalb, weil man sich ja die Diskussionen, die vorher geführt wurden, eigentlich in so ganz 2 großen Lagern denken muss. Ne? Also es gab da noch keine Versuche der Kompromissbildung, es gab da noch keinen Konsens, worauf das hinauslaufen soll. Bei Verfassungsänderungen innerhalb von wenigen Tagen da im Schweinsgalopp durchzugehen, finde ich schwierig. Und auch wird man da größere Schwierigkeiten haben, das dann auch der Bevölkerung zu verkaufen, wenn man das mit einer alten Bundestagsmehrheit macht. Das ist rechtlich wahrscheinlich alles in Ordnung, aber für eine Demokratie ist das nicht unbedingt gut, wenn man da diese Wege sucht. Da ist der Umweg, über Sondervermögen zu gehen, im Übrigen auch verfassungsändernd. Ja, der Umweg ist da vielleicht der etwas gängigere, weil man eben sagt, wir haben hier spezifische Bedarfe, die sind auch von allen geteilt. Also im Bereich der Verteidigung beispielsweise ist es sehr offensichtlich, dass man da etwas tun muss und dass auch die Mittel nicht reichen. Und der zweite Bedarf, der ja auch mittlerweile relativ unbestritten ist, ist die Frage der Infrastruktur und dem, was wir hier in unseren Straßen und digitalen Leitungen und so weiter alles vergraben haben. Auch das scheint nicht mehr ganz up to date zu sein. Und hier zu sagen, hier schaffen wir 2 spezifische Sondervermögen, ist da vielleicht mit Blick auf die politische Kommunikationsfähigkeit oder Möglichkeit vielleicht die bessere Variante. So, dann hat man gesichert, dass die Mittel auch eben in Investitionen fließen. Man hat nicht sozusagen das Füllhorn geöffnet und alle können sich alles finanzieren, sondern man hat da sehr spezifisch die Bedarfe bedient. Verhindert aber nicht daran, auch nochmal über die Schuldenbremse grundsätzlicher nachzudenken. Weil das ist etwas, was auch nochmal angefasst werden muss. Da gibt es Diskussionsbedarf.
Was aber wahrscheinlich schwierig ist, wenn man keine 2/3-Mehrheit im Bundestag hat. Also da nochmal wirklich im neuen Bundestag dran zu schrauben, komplizierte Kiste.
Das ist kompliziert, aber auch heute ist es schon nicht ganz einfach. Also wir haben den Bundestag, da gibt es momentan noch eine 2/3-Mehrheit in der Mitte. Also das reicht, wenn man da grüne Stimmen, rote und schwarze zusammentut für eine Verfassungsänderung. Das sieht im Bundesrat aber schon anders aus. Dort braucht es eben auch eine 2/3-Mehrheit und dort muss man mindestens mit entweder der FDP, dem BSW oder der Linken zusammenkommen, um eben eine Veränderung in der Verfassung zu erreichen. Und das ist auch gar nicht so einfach, wenn man sich die Position dieser einzelnen Parteien dann einmal anschaut.
Du hast es vorhin schon erwähnt, die Lage in der internationalen Politik ist ja fast schon dramatisch, so kann man es sagen. Und der Druck auf die Verhandler ist deshalb relativ hoch. Nichtsdestotrotz, SPD-Chef Lars Klingbeil hat ja erwähnt, das ist jetzt kein Selbstläufer und das wird auch kein einfacher Durchmarsch. Was passiert denn, wenn es nun wirklich eine Hängepartie wird, die Koalitionsverhandlungen sich hinziehen? Was bedeutet das auch für Wirtschaft und Unternehmen?
Ja, die Unsicherheit über die Ausrichtung bleibt. Und der Schaden von Unsicherheit, das haben wir im letzten Jahr mal ausgerechnet, ist beträchtlich. Die Ampelregierung hat eben nicht die Rahmenbedingungen bieten können, die man als Unternehmen sich wünscht, um zu investieren, um hier zu wirtschaften. Je länger diese Schwebe bleibt, desto größer ist der ökonomische Schaden. Auf der anderen Seite kann ich gut verstehen, wenn Parteien eben sagen, wir können uns jetzt hier nach diesen Wahlergebnissen, die ja sowohl für die CDU als auch für die SPD keine großen Feiern nach sich gezogen haben. Auch wenn die CDU die Wahl gewonnen hat, ist es eben nicht so, dass man in der politischen Mitte 2/3 zusammenbringt, wenn man die Volksparteien zusammennimmt. Das kann kein Zustand sein, an dem man Interesse hat, zu verharren. Das bedeutet, man muss schon auch eine Politik formulieren, die es ermöglicht, für beide Parteien in einer solchen Konstellation in der nächsten Bundestagswahl besser abzuschneiden. Und das kann eben auch nicht einmal so über Nacht beschlossen werden, sondern da muss man sich da gegenseitig, wie gesagt, die Freiräume geben, damit die anderen eben auch zeigen können, warum sie konstruktiver Teil und guter Teil dieser Regierung sind. Und darüber gut nachzudenken ist wichtig. Das soll aber nicht dazu führen, dass man dann eben 500 Seiten Koalitionsvertrag aufschreibt, weil das wiederum nicht der Lage gerecht wird.
Das heißt eher so ganz grob, ein paar Richtungen vereinbaren, ein paar Grundsätze vereinbaren und dann erstmal losmarschieren, der Rest ergibt sich?
Ich glaube, dass man Richtungsentscheidungen treffen muss, die muss man jetzt in diesen Sondierungen treffen und dann die Ausgestaltung dieser Politiken, das kann man dann schon auch in den Koalitionsverhandlungen konkreter skizzieren, aber und das Signal eben auch an die Wirtschaft, an die Bevölkerung senden. Wir sind handlungsfähig und wir wollen das auch sein. Und im Übrigen haben wir uns über so grundsätzliche Dinge schon geeinigt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch sein wird, dass wir zu einer Regierung finden. Ich glaube, das ist das gute und wichtige Signal, was man jetzt senden sollte.
Das ist jetzt optimistisch gedacht. Es gibt aber auch Beispiele, gerade aus der jüngeren Geschichte, wo ja Koalitionsverhandlungen, Sondierungsgespräche nicht so einfach geglückt sind. Und da müssen wir gar nicht so groß graben, sondern wir gehen einfach zurück ins Jahr 2017. Da scheiterten nach wochenlangen Sondierungen zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen eine ja angebahnte Jamaika-Koalition, also Schwarz, Gelb und Grün. Wir schauen uns das nochmal kurz an, wie das damals gelaufen ist.
Die Jamaika-Verhandlungen zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen galten lange als ambitioniertes politisches Experiment. Doch nach wochenlangen Gesprächen platzte das Bündnis überraschend, als die FDP unter Christian Lindner die Verhandlungen abrupt abbrach. Mit den berühmten Worten: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Besonders in den Bereichen Klimaschutz, Migration und Steuerpolitik lagen die Positionen der Parteien weit auseinander. Während die Grünen auf ambitionierte Klimaziele drängten, bestanden CDU, CSU und FDP auf wirtschaftsfreundliche Maßnahmen und eine Begrenzung der Steuerlast. Auch die Migrationspolitik sorgte für erhebliche Spannungen.
Also besser nicht regieren als falsch regieren. Stimmt das, was Christian Lindner damals gesagt hat?
Auf der einen Seite kann ich den Satz nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass man Kompromissfähigkeit zeigen muss. Also es geht eben in solchen Koalitionen eben nicht darum, maximale Positionen durchzusetzen, sondern man muss eben für alles, für all die politischen Vorhaben Mehrheiten organisieren. Und diese Kompromissfähigkeit ist etwas, was ja auch in der jetzigen Ampelkoalition gefehlt hat. Also diese Kompromissfähigkeit aufzubauen, das scheint mir wichtig zu sein, wenn man als politische Partei relevant sein möchte. Die Frage, ob man dann falsch regieren sollte, naja, wie falsch? Ne? Also es ist alles immer, es gibt da kein Schwarz und Weiß, es gibt da viele Grautöne. Wenn man das komplett gegen seine Überzeugung tun muss, dann würde ich natürlich auch sagen, das kann man nicht tun. Aber in dem Fall, fand ich, lagen auch die Positionen an vielen Stellen gar nicht so weit auseinander, als dass es eben völlig unüberbrückbare Gräben gewesen wären.
Du meinst zum Beispiel der Jamaika-Koalition.
Genau. Die Jamaika-Koalition hatte sich auch an vielen Stellen auch auf Dinge einigen können, aber es war eben ein Dreierbündnis und diese drei Interessen, gerade auch die Interessen der FDP, die ja so zwischen so dem progressiv linkeren Lager und dann der konservativen CDU hätten so ein bisschen untergehen können, die waren dann vielleicht nicht in der Form gewahrt und deswegen hat man sich dann aus diesen Verhandlungen zurückgezogen. Ob das der Politik geholfen hat im Land, ich glaube eher nicht, weil man dann wieder eben auf ein Bündnis gekommen ist, das die große Koalition war, was von vielen als eben eine einheitliche Politik wahrgenommen wurde, wo dann eben auch die Unterscheidbarkeit der Ansätze nicht mehr so gegeben war. Also man hat sich da gar nicht mehr so reiben können an unterschiedlichen politischen Ideen und Ausrichtungen. Und das wiederum spielt denen in die Karten, die dann Extrempositionen einnehmen, die dann eben sehr laut ein Gegenteil behaupten, was faktisch vielleicht auch gar nicht stimmen muss, aber die eben wahrnehmbar etwas anderes sagen als die zwei großen Parteien. Und das führt dann zu dem Erstarken von Rändern, wenn die Mitte eben nicht mehr sich an bestimmten Stellen reiben kann.
Wenn wir natürlich die letzten Monate zurückschauen, dann leben wir jetzt ja gerade in einer Zeit, wo der Kompromiss eher schwieriger geworden ist. Also beispielsweise die Abstimmung von CDU-Chef Friedrich Merz mit Stimmen der AfD im Deutschen Bundestag. Und das hat ja doch zusätzlich zur Spaltung nochmal geführt, oder?
Die Spaltung war klar erkennbar. Man hat die Demonstrationen gesehen, dann jetzt auch nochmal das Nachfragen, wer denn da demonstriert hat. Das spielt alles nicht da hinein, dass man die Dinge wieder zusammenführt. Ich persönlich halte den Weg einer Abstimmung gemeinsam und in Kauf zu nehmen, dass man dann gemeinsam mit der AfD stimmt, für einen falschen Weg. Man hätte sicherlich die 5 Punkte nennen können, mit denen man sich dann in der Migrationspolitik profilieren möchte. Man hätte da auch sagen können, dass man das in der kommenden Regierung zu einer Priorität macht. Aber dann eben nochmal diese Abstimmung Abstimmung herbeizuführen, das war aus meiner Sicht ein Dreh zu weit. Und das hat dann eben viele auch auf die Barrikaden gerufen im wörtlichsten Sinne, wenn man daran denkt, was die Heidi Reicheneck dann im Bundestag gesprochen hat, die dann vorher noch nicht so mobilisiert waren. Und das hat das Ganze weiter auseinandergetrieben. Man muss das jetzt alles wieder zusammenkehren. Und man muss eben erklären, warum man damals so gehandelt hat. Man muss sich da in die Augen schauen können und sagen, okay, ich verzeih dir das in gewisser Weise auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sagen, okay, ich verstehe auch, warum du diesen politischen Move gemacht hast. Aber es ist sicherlich nicht so gewesen, dass man damit eben die Einigkeit des Landes herbeigeführt hätte.
Gibt es denn etwas, was man aus den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen 2017 für heute lernen kann? Ist es vielleicht genau diese Kompromissfähigkeit, die es damals eben nicht gab?
Ich glaube, man muss an diesen Bemerkungen vor der Klammer arbeiten. Also das, was im Detail ausgearbeitet wird, muss einer Linie folgen. Und diese Linie muss vorher klar machen, an welchen Stellen erlaube ich der einen Partei zu glänzen und an welcher Stelle benehme ich mich bewusst zurück. Und wo gibt es eben Möglichkeiten, eben auch gemeinsame Stärke zu zeigen, also so dass jeder oder jeder Partner in dieser Koalition entsprechend vorkommt. Und wenn man sich darüber einig ist, dann kann man die Ausgestaltung, wie das dann funktioniert, auch ganz anders besprechen, weil niemand in jedem Punkt seine eigenen Themen durchsetzen möchte und seine eigenen Akzente setzen möchte, sondern man hat dann vielleicht schon ein bisschen das Spielfeld abgesteckt. Und ich denke, das ist eine Lehre, die aus der Jamaika-Verhandlung und auch aus den Erfahrungen aus der Großen Koalition eine ganz wichtige ist in einer politisch immer fragmentierteren Situation.
Jetzt mal gesetzt dem eher pessimistischen Fall, dass diese Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD scheitern. Was würde dann überhaupt passieren? Gibt es eine Minderheitsregierung von CDU, CSU? Gibt es Neuwahlen oder doch sogar eine Koalition zwischen CDU und AfD?
Also wir haben erstmal eine relativ stabile Verfassung und auch ein stabiles politisches System aus den Lehren der Weimarer Republik gezogen. Also es gibt immer ein funktionierendes Parlament und es wird auch immer eine Regierung gewählt werden können. Der Bundeskanzler muss im dritten Wahlgang nur mit der einfachen Mehrheit gewählt werden. Das heißt, oder mit, da reicht die relative Mehrheit. Das bedeutet, spätestens im dritten Wahlgang kann Friedrich Merz sich zum Kanzler wählen lassen, und wenn er keinen Koalitionspartner hat, dann ist das eben eine Minderheitsregierung, die dann berufen wird. Dann müssen sich Mehrheiten finden. Das ist keine Situation, in der man stabil regieren kann. Das kann aber für den Übergang funktionieren. Und dann wäre sicherlich der nächste Schritt, Neuwahlen herbeizuführen, wenn sich Koalitionen schlicht nicht bilden lassen. Das Zusammengehen mit der AfD, das nehme ich der CDU ab, dass sie das nicht tun wird. Und ich hielte das auch für sehr gefährlich. Wir haben gesehen, wie diese Verhandlungen auch in Österreich geführt wurden, in ähnlicher Konstellation, und dass man dort auch nicht zusammengekommen ist. Und wenn man den politischen Extremen den Raum bietet, dort hineinzugehen und eben Möglichkeiten eröffnet, dann auch zu gestalten, in Teilen gegen die Verfassung arbeitend, so muss man das ja wirklich sehen bei der AfD, dann haben wir perspektivisch ein größeres Problem. Und ich denke, der Weg muss dann sein, so das pessimistische Szenario, dann in Neuwahlen zu gehen. Alles andere halte ich für politischen Harakiri.
Wir sind ja hier bei Makroskop doch eher optimistisch unterwegs. Ich behaupte das jetzt mal einfach für dich mit. Und deshalb, ja, mein Vorschlag, lass uns doch mal genau von dem Fall ausgehen. Es funktioniert jetzt mit CDU, CSU und SPD. Schauen wir nochmal zum Schluss, was die Wirtschaftsverbände und auch der VfA sich in diesem Fall von der Koalition wünschen.
Unser Host, Dr. Klaus Michelsen, hat sich in der vergangenen Folge dieses Podcasts deutliche Signale an die Wirtschaft gewünscht, damit Deutschland und Europa wettbewerbsfähig werden. Wichtige erste Maßnahmen wären eine bessere Forschungszulage und Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen, so wie das im Wachstumspaket der Ampelkoalition vereinbart war. Das schreibt Michelsen in seinem Economic Policy Brief. Während eines Wirtschaftswarntags Ende Januar in Berlin erhoben über 100 Wirtschaftsverbände und zahlreiche Unternehmen weitere Forderungen. Sie wünschen sich neben Investitionen in die Infrastruktur weniger Bürokratie, geringere Steuern und Abgaben, eine Flexibilisierung des Arbeitsrechts und wettbewerbsfähige Energiepreise.
Ja, ein ganzer Katalog an Wünschen an die neue Bundesregierung. Wo gehst du mit, Klaus? Wo eher nicht?
Ja, die eigenen Wünsche, die werde ich jetzt nicht in Frage stellen. Ich glaube, die sind berechtigt. Ich glaube, wir sind als Innovationsstandort, als Hightech-Standort weiterhin gefragt und müssen alles dafür tun, damit die Restrukturierung, die Modernisierung des Wirtschaftsstandorts vorangeht. Dafür brauchen wir Impulse bei F&E, dafür brauchen wir Impulse bei Investitionen in Maschinen und Anlagen und in die Modernisierung. Das gehe ich alles mit, auch die öffentliche Infrastruktur. Das wird seit Jahren, Jahrzehnten fast beklagt, dass die marode ist. Da müssen wir unbedingt was tun, damit wir hier wettbewerbsfähig werden und auch, sagen wir mal, mittlerweile Basisinfrastrukturen überhaupt zur Verfügung stellen. Wenn ich mit Blick auf Digitalisierung in die deutschen Lande schaue, dann ist da noch ein bisschen was zu tun. Über die steuerpolitische Ausrichtung und all das, was im Bereich der Bürokratie zu tun ist, gibt es mittlerweile auch recht breiten Konsens. Fangen wir mal mit der Bürokratie an. Ich glaube, dass wir in Deutschland vermeiden sollten, alle Regeln, die da so geschaffen werden, halt im Detail fein auszuziselieren, sondern vielleicht müssen wir auch eine Mentalität hinbekommen in den Verwaltungen, die heißt, wir nehmen auch mal ein Risiko in Kauf und geben gute Beispiele, wie man Prozesse auch schlank ohne Absicherung jedes Restrisikos gestalten kann. Das ist vielleicht ein Mentalitätswechsel. Dafür gibt es dann Möglichkeiten, wo man sagt, ja gut, wir schreiben Weißbücher auf mit guten Beispielen und machen das auch in gewisser Weise verbindlich, insofern, als dass sich andere Verwaltungseinheiten darauf berufen können, wenn sie Entscheidungen treffen. Wenn woanders schon mal erfolgreich und gut entschieden wurde, kann man sich an einen vielleicht einfacheren Prozess halten und orientieren und kann das dann auch so umsetzen. Das, denke ich, ist auch ein wichtiger Impuls. Bei den Steuern und Abgaben ist es immer die Frage, was kostet ein Standort und was bietet er mir? Das heißt, wenn ich eine gute Infrastruktur habe, bin ich als Unternehmen auch bereit, den ein oder anderen Euro vielleicht in höheren Steuern dazu beizutragen, dass die Infrastruktur auch so bleibt. Wenn ich einen Staat habe, der rechtssicher ist und der auch Institutionen hat, die diese Rechtssicherheit herstellen, dann ist das einem Unternehmen auch etwas wert. Das bedeutet, man muss dort immer den Ausgleich finden zwischen Steuersatz und dem, was der Standort bietet. Und ich glaube, da kann man an beiden Stellen noch etwas drehen. Und ich habe es ja vorhin angedeutet, man muss nicht Steuersätze in einem Race to the Bottom im internationalen Wettbewerb auf Null senken, sondern man kann sich ja auch überlegen, wie man kluge Anreize schafft, dass eben Gelder in Europa, in Deutschland investiert werden. Ein Punkt, der jetzt noch nicht angesprochen wurde, der aber dazu gekommen ist, ist die geopolitische Lage, also die Frage, wie verhält man sich gegenüber einem Präsidenten,
der ständig die Zölle in die Höhe treibt.
Genau. Und das ist eben ein Punkt, der muss jetzt nochmal neu gedacht werden. Ich glaube, da brauchen wir auch größere Linien. Also die Frage, wie schafft man Europa insgesamt in der Gemengelage China und USA aufzustellen, sodass man wehrhaft ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch sein Interesse an einem Freihandel eben wahrend mit den USA übereinkommt. Ja, also da muss man sagen, wir müssen die Stärke Europas, nämlich die Größe, besser ausspielen. Europa hat in vielen Bereichen noch keinen Binnenmarkt, der vollendet ist. Das gilt auch für Arzneimittel. Also die werden in Europa zwar allgemein zugelassen, aber in den Markt kommen sie ganz unterschiedlich und 27 unterschiedliche Märkte sind eben unattraktiver als ein großer. Und daran kann man zum Beispiel arbeiten. Wenn man also der größte Markt für Innovationen allgemeiner gesprochen wird, dann hat man eben auch in dieser Industriepolitik ein ganz anderes Gewicht auf der Welt. Das gilt für Arzneimittel, Biopharmazeutika, was auch immer, genauso wie für hochmoderne Maschinen und Anlagen und Halbleiter.
Also das heißt also, Europa muss da auch mehr zusammenrücken. Auch das ist nochmal so eine ganz starke Agenda, nehme ich an, für die nächste Bundesregierung.
Absolut. Und das ist das, was in den letzten 3 Jahren ja auch häufig bemängelt wurde, dass die Bundesregierung eben durch diese Dreierparteienkonstellation selten oder häufiger mal als üblich eben nichts zu europäischen Themen gesagt hat, weil man sich eben selbst nicht einig wurde. Und diese Situation zu überwinden, die Stärke Europas wiederherzustellen und damit eben selbstbewusst in der Welt aufzutreten, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Priorität.
Viele spannende Punkte kann ich auch gut nachvollziehen. Eines allerdings überrascht mich, dass nämlich sowohl im Wahlkampf als auch von Aufrufen von Wirtschaftsverbänden wenig die Rede ist von Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Und das sind ja Zukunftsthemen, die wahrscheinlich auch von Seiten der Industrie und der Wirtschaft ein Interesse sein sollten.
Das ist im Interesse auch der Wirtschaft, weil, und das kann man jetzt erstmal abstrakt beschreiben, auch die klimatischen Bedingungen das Risiko zu arbeiten und zu wirtschaften verändern. Also Extremwetterereignisse stellen natürlich auch ein Risiko für Geschäftsmodelle dar. Und das kann die platte Zerstörung von Fabrikanlagen sein, weil ein Hochwasser sich einmal durchwühlt. Das kann aber auch sein, dass man bestimmte Ressourcen, die man bislang benötigt hat, nicht mehr zur Verfügung hat, wenn es beispielsweise um Wasser geht. Ja, also die französischen Atomkraftwerke, die den letzten Sommer sehr wenig Strom produziert haben, weil die Flüsse zu wenig Wasser geführt haben. Und das stellt auch die Grundlagen des Wirtschaftens in Frage. Und deshalb hat man auch als Industrien ein vitales Interesse daran, dass dieser Klimawandel nicht weiter um sich greift. Und dass diese Fragen in den Hintergrund gerückt sind, hängt schlicht und ergreifend damit zusammen, dass andere Themen viel, viel stärker wahrgenommen werden. Also die Stimmung im Land ist etwas, was man ja häufiger zitiert. Und die Stimmung im Land hat Migration als ein Top-Thema aufgerufen, zumindest stand das in jeder Zeitung, und die wirtschaftliche Krise eben auch priorisiert. Und am Ende ist Politik immer das Abwägen von Interessen, und die wirtschaftlichen Interessen haben eben in einer Zeit, wo es eine Krise gibt, Priorität genossen. Und da kann man jetzt drüber klagen, oder man nimmt sich das eben auch als Aufgabe, diese möglichen Widersprüche zu vereinen und aus einer ja industriepolitischen Agenda, die den Wirtschaftsstandort stärkt, eben auch eine Transformationsagenda zu machen, die insgesamt dann dazu führt, dass wir nachhaltiger wirtschaften.
Blicken wir zum Schluss nochmal auf die Pharmabranche ganz explizit. Der VfA, der hat kürzlich ein Strategiepapier herausgegeben, Pharmaforschung und Entwicklung 2035. Und auch da geht es um Punkte, die wir gerade schon angesprochen haben, weniger Bürokratie, mehr Investitionen und vor allem eine höhere Geschwindigkeit bei Forschung und Entwicklung. Was müsste da aus Sicht der Pharmabranche die neue Bundesregierung als erstes anpacken?
Ich glaube, wir müssten vor allen Dingen fortsetzen, was wir begonnen haben. Also wir haben ja mit der Pharmastrategie sehr, sehr gute Ansätze formuliert, die auch den Innovationsstandort nach vorne bringen. Das heißt Datennutzung, Datenverfügbarkeit, die Entbürokratisierung klinischer Studien. All das ist ja formuliert und auch in Gesetzgebungsprozessen angestoßen. Das konsequent fortzusetzen wäre schon wichtig. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Denn in der Regel fühlen sich neue Bundesregierungen selten an das gebunden, was die alte eben vereinbart hat. Und das sollte man jetzt tunlichst vermeiden, sozusagen da eine Abbruchkante zu konstruieren und zu sagen, das interessiert uns nicht mehr. Im Gegenteil, ich glaube, es ist wichtig, dass man diesen Dialog fortsetzt und eben eine logische Fortsetzung dieser Strategie formuliert und eben konsequent der Frage nachgeht, was steht einem erfolgreichen Innovations- und Produktionsstandort noch entgegen? Was können wir jetzt auflösen, damit wir in 5 Jahren, in 10 Jahren noch größer sind und noch mehr gewachsen sind in diesem Sektor, weil es eben gute Jobs bringt? Also das lässt sich alles noch fortsetzen. Wir sind auch in einer Situation, dass die Regulierung noch lange nicht durch diese Gesetzgebungsvorhaben und Strategien gelöst sind. Ja, also wir haben jetzt im Bereich klinischer Studien was gemacht, aber auch im Bereich der Produktion und im Bereich der Zulassung und so weiter gibt es ganz viele bürokratische Prozesse, die man vereinfachen kann. Also da kann man noch ganz viel tun.
Zuletzt noch ein persönlicher Tipp. Wie lange hält die nächste Bundesregierung?
Ja, also Wetten kann man viele abschließen. Ich gehe davon aus, dass sie 4 Jahre zusammenarbeiten wird. Allein aus dem Grund, weil sie zum Erfolg verdammt sind. Wir haben dieses Erstarken der politischen Ränder und wir sind eben in der Mitte der Gesellschaft nicht mehr in der Lage, verfassungsändernde Mehrheiten zu organisieren. Das sollte einem zu denken geben. Und deshalb denke ich, werden beide Parteien oder die 3 Parteien, die da zusammenarbeiten, ein großes Interesse haben, auch bis zum Ende hin erfolgreich zu sein. Was dazwischendurch passiert, ist schwer absehbar. Wir haben, wie gesagt, die Situation, dass ein Präsident in den USA plötzlich Dinge entscheidet, von denen wir vorgestern noch nicht geglaubt haben, dass sie überhaupt möglich sind. Insofern schwierig, da eine klare Prognose abzugeben. Ich habe die Hoffnung, dass es klappt.
Ein hoffnungsvoller Podcast auch zum Schluss. Ja, wie eine starke Bundesregierung denn eben trotz schwieriger Koalitionsverhandlungen möglich ist und was es dafür braucht, das haben wir heute erfahren von Dr. Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Danke für deine Zeit.
Danke dir.
Falls Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns kostenfrei auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und vielen weiteren Portalen. Weitere Infos des VfA finden Sie unter www.vfa.de. Und dort finden Sie übrigens auch einen Link zu unserem Podcast Microscope mit Informationen aus Forschung und Medizin. Alles Gute, ich bin Philipp Eins.
Makroscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroscope Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief kostenfrei unter www.vfa.de.